Ich lese aus Lukas 23 die Verse 33 bis 49. Und als sie kamen an die Stätte, die heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es spotteten ihn aber auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selbst. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Weise Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei stand und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen das alles.
Ich bete. Du guter Gott, das ist schon ein ganz besonderer Tag. Gut, dass du ihn uns schenkst, dass wir uns noch einmal ganz neu wieder besinnen auf das, was du in deinem Sohn Jesus Christus getan hast und darauf, was das mit uns, unserem Leben zu tun hat. Und so bitte ich dich jetzt, dass du zu uns redest, dass dein Wort, so wie du es uns ja auch versprochen hast, das bewirkt, was du willst, nicht leer zurückkommt, sondern unsere Herzen erreicht und anrührt. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, hier im Raum und auch an den Geräten, die im Passionsbericht des Lukas ist die Darstellung der Kreuzigung, das, was wir hier als Text vor uns sehen, Herzstück und Höhepunkt. Und in diesem Abschnitt spielt die Zahl 3 eine große Rolle. Jesus spricht 3 Worte am Kreuz. Christus erleidet am Kreuz eine dreifache Verspottung durch die Oberen, die Soldaten und den einen der beiden mit ihm gekreuzigten Schächer. Und in allen 3 Fällen wiederholt sich die Aufforderung an ihn zur Selbsthilfe. Und schließlich schildert Lukas zum Schluss die dreifache Wirkung auf den Hauptmann, das Volk und seine Freunde. Und dabei stellt er die Szene mit den 2 ebenfalls gekreuzigten Schächern ins Zentrum. Das ist ja etwas, was Lukas anders mehr hat als Markus und Matthäus und Johannes. Und hier geht es um die Frage, die für Lukas und nicht nur für ihn, sondern für alle die entscheidende ist. Wie stehst du zu diesem Mann am Kreuz? Hier vor dem Kreuz auf Golgatha scheiden sich die Geister. Angesichts des Gekreuzigten sind wir zur Entscheidung herausgefordert. Dies hat auf eindrucksvolle Weise Lukas Cranach der Ältere in der Kreuzigungsdarstellung von 1503 eingefangen. Dankeschön, da kann man es besser sehen. Die beiden Kreuze der Schächer stehen dem Kreuz des Christus auf merkwürdige Weise asymmetrisch gegenüber. Das eine Kreuz, so als ob sich der dort Gekreuzigte schon bei der Aufstellung des Kreuzes von ihm abgewendet habe. Und der andere steht ihm direkt gegenüber. Man muss schon sehr genau hingucken, um das auch entdecken zu können, um das zu sehen. Er könnte geradezu das Spiegelbild Christi sein. In Herford haben wir einige Male Ostergarten gemacht. Das ist eine begehbare Passionsgeschichte. Menschen werden hindurchgeführt und erleben die einzelnen Passagen der Passionsgeschichte mit durch die Gestaltung der Räume und auch durch Toneinspielungen und durch das, was die Reiseleiter, so haben wir sie genannt, ihnen auch weiter erzählen. Und wenn sie dann vor dem Kreuz standen, dann waren links und rechts neben dem Kreuz Spiegeln. Das heißt, die Menschen, die nun dort die Führung mitmachten, sahen das Kreuz und sahen sich selbst. Dort vor dem Kreuz, am Kreuz, ist unser Platz. Die beiden Schächer, sie stehen für uns. Und wie stehen wir zum Kreuz Christi, zu dem gekreuzigten Messias und Gottessohn? Es geht um Scheidung und um Entscheidung, um deine und meine Entscheidung, um die Entscheidung jedes Menschen. Wie stehst du zu dem, der da am Kreuz stirbt? So auch die Gaffer und die Freunde Jesu, von denen Lukas berichtet. Auch sie standen vor der Scheidung, der Entscheidung. Auf welche Seite schlagen sie sich? Zu welchem Schächer halten sie sich? Das Volk schaut zu, so heißt es bei Lukas. Im Griechischen steht hier ein verräterisches Wort, Theoria. Wir kennen das als Lehnwort, als Fremdwort, die Theorie. Diese Gaffer, sie wollen nur theoretisch dabei sein. Aber nicht praktisch. Sie wollen zuschauen, gaffen, ja, aber nicht selbst davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Doch nur zuschauen und dabei unbeteiligt bleiben, das geht eben vor dem Kreuz Christi nicht. Wer so vor dem gekreuzigten Christus steht, der wird zur Entscheidung herausgefordert. Der wird herausgefordert, nun eindeutig Stellung zu beziehen. Du bist danach gefragt, ob alles Theorie bleiben soll mit dem Christus oder ob du ihm glaubst. Denn dieser Glaube erschöpft sich ja gerade nicht im Zuschauen für Wahrheiten von irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern er verlangt ein klares Bekenntnis und eben dann eine praktische Umsetzung im Lebensalltag. Der Glaube ist immer wieder auch ein Mitleiden mit dem Gekreuzigten. Und deshalb mein erster Punkt, der gekreuzigte Christus fordert eine Entscheidung. Im Ostergarten hatten wir auch viele Schulgruppen. Das war immer spannend. Und ich kann mich noch sehr gut, weil es eine besondere Situation war, an den Besuch eines Religionskurses der 12. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums erinnern. Und da gab es in dieser Gruppe eine Schar von Schülerinnen, die haben vor allem in dem eigentlichen Passionsbereich, also Gethsemane und unter dem Kreuz, ständig herumgealbert und sich darüber lustig gemacht. Das war wirklich eine Ausnahme, deswegen fiel das auch sehr besonders auf. Hier wird Jesus dreimal spöttisch herausgefordert. Bist du der Christus, dann hilf dir doch selbst. Nicht anders als so konnten sich die Leute das vom Leib und vor allem vom Herzen halten, was da vor ihren Augen passierte. Wir kennen das. Mit Spott kann man auch sich auf Distanz bringen. Und nicht anders konnten sich eben die Schülerinnen dagegen wehren, dass sie das, was sie da jetzt miterlebten beim Gang durch den Ostergarten, was sie da hörten und sahen, dass sie das berührte. Kaum anders konnten und können Menschen mit dem Gekreuzigten umgehen, als ihn möglichst ganz auszublenden. Kruzifixe raus aus öffentlichen Gebäuden, wir kennen die Diskussion. Oder eben mit Spott oder anderen Mitteln Distanz herstellen. Vielleicht zum Beispiel darin, dass man die Darstellungen von Kreuzigungen nur noch als Kunstwerke sieht, zum Beispiel wie diese, und als solche betrachtet. Oder dass man die Passionen der großen Meister Bach und anderer als Meisterwerk hört. Oder dass man die Evangelientexte eben als Erzählungen liest, als literarischen Text, die aber mit einem selbst eben nichts zu tun haben. Wenn aber doch anders, wenn man denn dann das an sich heranlässt, ja dann erkennen sich Menschen in Christus am Kreuz selbst. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der gekreuzigte Christus zeigt uns unsere Verlorenheit. Paul Gerhardt dichtet, diese Strophe haben wir vorhin leider nicht gesungen. Nun, was du, Herr, erduldet, das ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Dem einen Schächer, dem geht es auf. Der, wie er da hängt, der ist unschuldig. Der hat diesen Tod in keinem Fall verdient. Er selbst dagegen, ja, und auch sein Komplize, ja, die sterben zu Recht. Sein Leben, ihr Leben ist, so begreift er, verfuscht. Wenn er da an so all das denkt, was er in seinem Leben getan hat, und man sagt ja gemeinhin, dass in der Sterbestunde so das ganze Leben wie ein Film noch mal an einem vorübergeht. Also vieles von dem, was er getan hat, war nicht gut. War gegen andere gerichtet. Hat anderen geschadet. Und wie viel selbst ist er sich denn eigentlich schuldig geblieben? Und auch vor allen Dingen denen, die ihm nahe standen, die er geliebt hat. Was ist alles schief gegangen? Gut gemeint zwar, aber schlecht gemacht. War es das, was Leben, was menschliches Leben eigentlich ausmachen kann, soll, was er gelebt hat? Und ziehen wir diese Linie zu uns. War dein Leben bisher so, dass du angesichts des Todes sagen könntest, es war gut. Ich habe nichts zu bereuen und ich bereue nichts. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin niemand etwas schuldig geblieben, habe mir nichts, aber auch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin immer allen Menschen und allen Situationen gerecht geworden. Für mich hätte Christus nicht so lämmerlich leiden und sterben müssen. Gott hätte mich auch so angenommen. Kannst du das so sagen? Wer kann das so sagen? Ich glaube, niemand. Ich glaube, wer das von sich sagt, der macht sich selbst etwas vor. Und der schaut eben den Gekreuzigten nicht an, lässt sein unschuldiges Leiden gar nicht erst an sich ran. Denn wer es an sich ranlässt, wer Christus anschaut, der entdeckt eben sich selbst, so wie der eine Schächer am Kreuz. Und der erkennt, und das ist mein dritter Punkt, der gekreuzigte Christus zeigt uns Gottes Liebe. Dieser Schächer sieht ja nicht nur, dass Jesus dort am Kreuz unschuldig hängt. Wer hat schon das Kreuz verdient? Keiner, so sagen wir heute. So grausam sollte nicht einmal der schlimmste Verbrecher sterben. Damals, da waren es Mörder, Terroristen, die ihre politischen Vorstellungen rücksichtslos durchsetzen wollten, die dabei eben auch auf Landsleute und Unbeteiligte keine Rücksicht nahmen, so wie Terroristen heute auch. Es ist uns leider allzu sehr vor Augen und nahe gerückt. Zu diesen Terroristen gehörte Jesus nicht. Seine einzige Gewalttat war die im Tempel gewesen, als er die Tische der Händler und Geldwechsler umschmiss, weil sie mit ihrem Geschrei jede Besinnung, jede Andacht, jedes ehrliche von Herzen kommende Gebet störten, verhinderten. Nein, seine Botschaft war doch die der Liebe und Wahrhaftigkeit gewesen. Und so war er eben auch mit den Menschen umgegangen. Barmherzig, einfühlsam, ehrlich, mit klar umrissenen Vorstellungen von dem, wie Gott sich unser Leben miteinander und im Vertrauen zu ihm vorstellt. Und so hatte er selbst auch gelebt, es uns vorgelebt, mitten unter den Menschen damals. Das Urteil und die Hinrichtung waren nicht nur zu hart. Jesus war nicht nur im Sinne des Strafrechts, des römischen Strafrechts und des jüdischen Gesetzes unschuldig. Er war eben gänzlich schuldlos. Und das, eben genau das, ging dem Schächer, diesem einen Schächer, in seiner Sterbestunde auf. So wie auch dem Hauptmann unter dem Kreuz. Wahrhaftig, dieser Mann war ein Gerechter. Also einer, der vor dem heiligen Gott bestehen kann. Oder wie Matthäus überliefert, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wer da vor dem Kreuz steht und auf Christus schaut, der erkennt sich selbst, weil er dort den sieht, den Gott um seinetwillen geschickt hat. Und der eben dort hängt, weil er freiwillig genau diesen Weg gegangen ist. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Und das ist die Entscheidung, vor die uns das Kreuz Christi stellt. Glaubst du, dass er, der dort starb, das für dich getan hat? Erkennst du in ihm, wie verloren du bist? Und dass er dort eben genau diese Verlorenheit beendet hat. Dass er der Sohn Gottes ist, der dich mit dem lebendigen, mit dem heiligen Gott versöhnt. Der dich in Vater, ganz vertrauensvoll Vater nennen heißt. Und dass dir darin das Leben, das ewige Leben schon jetzt geschenkt ist. Auch wenn auch der Tod auf uns wartet. Wilhelm Haberscheid hat es zum Vers aus dem Johannesevangelium 3,16 vorhin zu Beginn des Gottesdienstes gesagt. Wir haben, wenn wir Christus glauben, das ewige Leben. Und dass wir uns eben hier und heute schon etwas vom Paradies schmecken lassen dürfen, als Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Dass das Reich Gottes schon eben im Anbruch in uns begriffen ist und erfahrbar ist, hier und da. Zum Beispiel hier, jetzt, wenn wir Gottesdienst feiern. Dem Schächer hat Jesus versprochen, noch am gleichen Tag mit ihm im Paradies zu sein. Du und ich, wir sind die Schächer am Kreuz. Welcher der beiden möchtest du sein? Aber vielleicht möchtest du dich auch lieber im Volk wiederfinden oder bei den Freunden Jesu. Doch das ändert nicht viel, denn die Frage bleibt die gleiche, auf die wir antworten müssen. Die Entscheidung, die wir zu treffen haben, ist die gleiche. Nur der Zeitpunkt ist vielleicht ein anderer. Für den Schächer ist es dringend, sehr drängend. Die anderen meinen noch viel Zeit zu haben, weil ihr Tod ja noch nicht so unmissverständlich anklopft wie bei den beiden Mitgekreuzigten. Für Gott gibt es kein zu spät. Gott gibt keinen verloren. Aber für uns Menschen gibt es ein zu spät. Unser Leben endet irgendwann. Und auf dem Weg dahin, in diesem Leben, da gibt es so Zeitpunkte, das Neue Testament nennt sie Kairos, in denen uns Christus am Kreuz begegnet, sich uns in den Weg stellt, uns zur Entscheidung herausfordert. Und diese Entscheidung, wenn wir denn einmal Ja gesagt haben, wird dann auch immer wieder neu von uns abverlangt, weil Glaube eben keine Theorie ist. Glaube erschöpft sich nicht im Zuschauen und Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen. Der Glaube an Christus, der drängt eben zur Tat. Der drängt dazu, von ihm zu erzählen. Drängt dazu, anderen die Liebe, die man selbst erfahren hat, weiterzugeben. Davon zeugen hier in diesem Bild Maria und Johannes. Sie haben sich für Christus entschieden. Und so wenden sie sich nun einander zu, wie Jesus es ihnen laut Johannes am Kreuz aufgetragen hat. Wobei Maria zu Jesus aufschaut. Das ist jetzt sozusagen eine Dreiecksbeziehung. Weil sie ihn liebt, kann sie nun auch diesen Jünger lieb haben. Und selbst der Schächer am Kreuz hat das in der ihm noch verbleibenden kurzen Zeit getan. Er hat seinen Komplizen aufgefordert, seine Entscheidung doch noch einmal zu überdenken. Sich den gekreuzigten Christus eben nicht mit Spott vom Leib, sondern sich dessen unschuldiges Leiden zu Herzen gehen zu lassen. Klar und unmissverständlich hat er sich freimütig vor dem anderen bekannt. Er hat seine Schuld bekannt und zugleich Jesus Christus als den, der Gottes Reich aufrichtet und Menschen Bürgerrecht in diesem Reich geben kann. Gott gibt keinen Menschen auf. Auch wir sollten keinen aufgeben. Wie der Schächer können wir den Menschen begegnen, ihnen unmissverständlich sagen, wer Jesus für uns ist und das eben auf Augenhöhe tun, denn wir sind ja nicht besser als sie. Ich ertappe mich durchaus immer mal wieder dabei, dass ich über Menschen und ihr Verhalten so zumindest innerlich die Nase rümpfe. Vor einigen Jahren tauchte bei der Kurübstunde in Herford ein Betrunkener auf. Und nun erzählten mir das unterschiedliche Leute des Chores mit sehr unterschiedlichem Zungenschlag. Wie wäre das, wenn in unserer Chorübstunde ein Betrunkener auftauchte? Wie würden wir ihn ansehen? Welche Gedanken im Blick auf diesen Menschen kämen da bei uns hoch? Ohne von diesem Betrunkenen damals mehr gewusst zu haben und zu wissen, kann ich sagen, ich bin nicht besser als er. Ich bin ihm allenfalls zeitlich und eben einer Entscheidung voraus. Weil ich eben diese Entscheidung schon getroffen habe, treffen durfte, treffen konnte, weil Gott sie mir möglich gemacht hat. Vor dem gekreuzigten Christus stehen wir alle gleich. Und er schaut uns mit liebenden Augen an. Amen.